Nacht.
Mein heutiger Gast in der Ö1 Jazznacht für das Ö1 Jazznacht Interview ist der Wiener Gitarrist Christian Havel, mittlerweile in Klosterneuburg ansässig. Herr Havel, vielen Dank fürs Kommen.
Gerne.
Wir werden über Vergangenes, Aktuelles und Zukünftiges sprechen. Das Aktuelle und das Zukünftige hören wir jetzt gleich. Und zwar, Sie arbeiten schon seit einiger Zeit mit der Sängerin Lori Williams. Sie hat einen Text geschrieben zu einer Nummer von Christian Havel und die Nummer heißt Elisabeth.
So openly to me, her love, a rare and treasured find, unlike the other kinds. I'm blessed to know that she's all mine. Skies oh so high, and the depths of the blue, there's no place I
Elisabeth bzw. Elisabeth von und mit Christian Havel, der hier nicht nur Gitarre gespielt hat und die Nummer komponiert hat, sondern die Background-Stimme war auch von ihm. Laurie Williams Gesang, sie hat den Text geschrieben. Bernhard Wiesinger spielt hier Querflöte. Renato Kiko war am Klavier und hat auch ein Solo beigesteuert. Joris Dudli spielt Schlagzeug. Und ich glaube, bei dieser Aufnahme war Doug Weiss.
Bei dieser Aufnahme Doug Weiss, denn das ganze Album wurde aufgenommen, nicht mit Milan, der eigentlich in der Band ist, der konnte nicht. Das war dann leider nicht möglich.
Also Milan Nikolic,
Entschuldigung, ja. Und Doug Weiss hat dann Gott sei Dank einspringen können und hat einfach diese Aufnahmen gemacht.
Ja, ein ganz großartiger US-amerikanischer Bassist. Ja. Ich glaube, er lebt jetzt schon länger in Deutschland.
In Berlin.
Diese Nummer ist auch ein ganz guter Bogen zu einer ihrer großen musikalischen Lieben. Das ist nämlich Toninho Horta.
Ganz genau.
Und Brazil Jazz im Allgemeinen. Was fasziniert Sie so an dieser Musikrichtung?
Das ist die harmonische Vielfalt, die gerade bei Toninho sowieso, also brasilianische Musik, Jobim und viele anderen, das war schon immer harmonisch, sehr vielfältig, aber der Toninho hat das in die heutige Zeit übertragen. Und ich habe die Ehre gehabt, mit ihm vor, lange her, über 20 Jahren, zu spielen. Er hat im Porgy & Bess ein Konzert gehabt und ich war als Gast dann sehr überraschend nach der Pause eingeladen, mitzuspielen. Und es war ein großes Erlebnis, mit diesem fantastischen Musiker spielen zu dürfen. Seitdem verfolge ich ihn und was das Harmonische anbelangt in seinem Spiel, in seinen Kompositionen und wie er das auf der Gitarre spielt, ist er meiner absoluten Lieblinge.
Wenn es jetzt um Ihre musikalische Karriere geht, es gibt ja Karrieren, die verlaufen so ganz linear. Die Kinder fangen vielleicht sogar schon mit 5 Jahren zum Spielen an und machen nie was anderes als Musik. Aber bei Ihnen ist das irgendwie eigentlich ganz anders abgelaufen.
Nein, das war auch eine Familie, 3 Brüder. Meine Mutter hat 3 Instrumente gespielt, mein Vater 2. Jeder der Brüder hat 2 Instrumente gelernt. Auch ich war dazu angehalten. Ich habe mit 5 Jahren Klavierunterricht gekriegt, wollte dann aber nicht mehr und bin rebellisch geworden. Und meine Mutter hat gesagt, na dann lass es eben. Aber wenn du mitspielst an den Wochenenden bei unserem familienklassischen kammermusikalischen Spiel, wo alle gespielt haben, da war Cello, Flöte, Klavier natürlich, kannst mitspielen, nimm dir die C-Flöte, aber ich will keinen falschen Ton hören. Und das war's. Und ich habe einfach, soweit ich konnte, mit meinen Ohren dann teilgenommen am familiären Musizieren. Und so bin ich aufgewachsen. Ich glaube, da habe ich sehr viel mitgekriegt.
Es gab ja nicht den ursprünglichen Wunsch, Profimusiker zu werden.
Nein, ich wollte mit 12 eine Gitarre, weil der liebe Erwin Schmidt, ein ganz lieber und wichtiger Kollege, von dem ich sehr viel gelernt habe, harmonisch, als Pianist. Ich habe mich immer harmonisch, eigentlich ist der einzige Gitarrist, der Toninho, der mich wirklich fasziniert. Ansonsten habe ich mich immer an Pianisten orientiert. Der ist mit mir in die Klasse gegangen, in die ersten 4 Jahre Mittelschule, und bei einem Schikos hat er Gitarre mitgehabt. Niemand wusste, dass er eigentlich ein schon damals Virtuose am Klavier war. Er war schon in der Mittelschule, auf der Hochschule, als Klavierstudent, das hat er niemandem gesagt. Aber er hat die Gitarre mitgehabt, das hat mich so fasziniert, dass er mir 2 Griffe gezeigt hat, und dann wollte ich eine, und mein Vater, nach langem Bitten, hat er mir dann eine besorgt. So habe ich dann begonnen, einfach Gitarre zu spielen, aber da war Jazz oder Professionalismus noch weit weg.
Die machen ja viele Teenager in Rockbands, damals gespielt
ja,
wurde.
Ja, habe ich dann später, haben wir eine Rockband gehabt und sind nicht professionell, aber unter Freunden und in Schulen, Aulas haben wir gespielt. So war das.
Meines Wissens richtig ernst geworden ist es erst im Alter von 26 Jahren. Was haben Sie da vorher gemacht?
Vorher war ich kurzfristig als junger Product Manager bei der Firma Black & Decker. Habe ich gearbeitet und ja, habe dann irgendwann einmal beschlossen, ich will das einfach nicht mehr. Und habe damals, Karl Ratzer hat mir, ich wusste, ich kannte den Namen nicht, und ein Freund von mir gesagt, der spielt da jetzt, ist aus Amerika gekommen mit einer amerikanischen Band. Ich war sehr fasziniert und habe ihn dann zufällig im U4, war ich im U4 in diesem legendären Disco, war ich unten, und der war auch unten als Besucher, und ich habe ihn angesprochen. Das waren überhaupt meine einzigen Unterrichtsstunden an der Gitarre. Ich habe 10 Einheiten gekriegt von ihm. Und nach der 10. hat er gesagt, er spielt jetzt in 2 Wochen im U4, ob ich da mitspiele. Sag ich, na bitte, so weit bin ich also überhaupt noch nicht. Ich frage dich noch einmal. Und hat mir dann das Programm auf einen Kassettenrekord, auf einen Walkman draufgespielt und die Noten gegeben. Und ich habe dann ja, in einer Band mit Heinz Jäger am Elektrobass, Joris Dudli, Peter Bonga, Fender Rhodes, Harry Sokal, Saxophon. Und ich bin direkt zum Soundcheck, keine Probe. Ich habe das ganze Programm vorher gekriegt, war unglaublich aufgeregt und habe aber dieses Konzert dann mitgespielt. Heinz Jäger hat mich sehr unterstützt, er war sehr freundlich. Die anderen waren eher uninteressiert, wer ist das? Aber ich habe da scheinbar meine Feuertaufe bestanden.
Sie haben aber in den Jahren, wo Sie bei Black & Decker gearbeitet haben, schon auch noch Gitarre gespielt.
Ja, ich habe eigentlich nie Jazz gespielt. Ich habe so ein bisschen so für mich dahin improvisiert, habe dann angefangen, Jazz zu hören. Hat mich auch interessiert, haben mich Freunde da zugebracht. Dann war plötzlich Charlie Parker da zum Hören und ich habe alles mitgesungen und habe aber das überhaupt nicht auf die Gitarre übertragen wollen. Das war weit weg. Ich dann aber eben diesen Wechsel gemacht habe vom Jungmanager zu Junggitarristen ohne Einkommen mit Nebenjobs und meine damalige erste Frau hat mich da sehr wohl unterstützt. Ohne ihre Hilfe hätte ich das sicher nicht können. Sie hat nie irgendwas dagegen gesagt, das machen wir schon. Und sie hat gesagt, das wird schon. Und so war es dann.
Singen ist ein gutes Stichwort. Wir hören jetzt Christian Havel eben auch als Sänger und zwar jetzt als Hauptsänger. You Are My Life, gewidmet seiner Tochter, und da gibt es auch eine Geschichte dazu.
I saw the little girl, she laid there in her bed. She told me that she was a little bit afraid. She's heard about the wolf, she's heard about the witch, she's heard about some fairies, the people poor and rich. It's darkness in the room, please don't turn out the light. Oh daddy, come along and sit down by my side. I touched her with my hand, I saw her golden hair. The fairies from the tales have been there everywhere. You are my life, you are my life, because I love you so, you daughter of my wife. You are my life, you are my life, I'll cherish and I love.
I'll cherish and I love you wrong or right.
Christian Havel singt You Are My Life für eine seiner Töchter. Das ist jetzt aber eine Neuaufnahme eines eigentlich ursprünglichen Popsongs.
Ja, das war Popsong. Das war vielleicht 2 Jahre davor. Und das ist ganz viel im Ö3-Radio gelaufen seinerzeit.
Das heißt, es gab so kurz die Idee, vielleicht Popstar zu werden, oder hat sich das mehr so zufällig ergeben?
Ja, bisschen. Na doch. Irgendwie war ja klar, es ist schwer, Geld zu verdienen, wenn man nur Jazzgitarre spielt. Und so haben wir gedacht, singen tue ich auch, versuche ich mal. Und das war ein Versuch, der dann aber geendet hat, nachdem ich einige Auftritte hätte machen sollen mit Playback. Und man hat mich da irgendwie genötigt, das zu bewerben und mir empfohlen, was ich anziehen soll. Und so hatte ich dann gesagt, na, will ich eigentlich nicht.
Zu welcher Zeit war dann diese Pop-Geschichte?
Die Pop-Geschichte muss gewesen sein, 82, 83. Ja, und das ist vielleicht 2 Jahre danach.
Wir springen jetzt zeitlich ein bisschen herum. Ich denke, wir müssen jetzt einfach einmal den virtuosen Christian Havel präsentieren. Und zwar als Teil des Vienna String Quartet Tempus Fugit, eine Komposition von Bud Powell. Thank you. Wiener String Quartet, Solo-Gitarrist natürlich hier Christian Havel. Die wunderbare Manouche hat wer gespielt?
Das hat gespielt der Joshi Weinrich, Vater von Zipfler Weinrich, der damals mit uns in der Band war. Das war der Joshi Weinrich, der Joshi Schneeberger.
Spielt Bass.
Ja, Bass. Erwin Schmidt, Klavier.
Man braucht sehr viel Mut und auch Selbstvertrauen, wenn der Stopp ist und das Solo anfängt, dieses Break, dann gleich so ein virtuoses Intro zu spielen.
Ja, war ein bisschen vernudelt. Ich würde das heute so nicht mehr machen. Ich würde die Hälfte so schnell vielleicht, aber mit Interesse. Ich weiß nicht, es war halt damals so.
Ich finde nicht, dass es vernudelt
ja,
war.
Ja, also ich würde es halt nicht mehr so tun, wahrscheinlich.
Ich habe jetzt in meinem Ankündigungstext geschrieben: Christian Havels Gefühl für Swing und Groove ist in dieser überzeugenden und unaufdringlichen Authentizität nach wie vor selten bei austriakischen Musikerinnen und Musikern zu hören. Diese Liebe für amerikanische Musik, ich glaube, das ist auch unabdingbar, um dann auch wirklich authentisch in diesem Stil zu spielen.
Wenn man sich für Jazz interessiert, ist es natürlich naheliegend, dass man mal sehr viele amerikanische Sachen hört. Dort hat es ja irgendwie begonnen und hat sich entwickelt. Ich kann nicht einmal sagen, ich bin jetzt dort hängen geblieben, denn es gibt ja fantastische, inzwischen weltweit überall gibt es sehr gute Jazzmusiker. Und es gibt in Europa hervorragende Jazzmusiker. Aber mich hat ganz einfach die Zeit, eigentlich ab dem Bebop davor, Louis Armstrong, das habe ich noch nicht verstanden damals. Immer gedacht, okay, das ist ja eigentlich nicht wirklich das. Heute verstehe ich es besser, wie wichtig der war und was der alles getan hat für danach. Ja, da geht dann gar nicht anders, als dort irgendwie einzutauchen. Und dann muss man schon sagen, mit einem Vorbild und immerhin 10 Unterrichtseinheiten und dann auch öfters gespielt in der Band Karl Ratzer, der ja sehr amerikanisch gespielt hat und der drüben gelebt hat. Da ist, würde ich sagen, ergibt sich das dann einfach.
Das wollte ich gerade erwähnen. Das ist natürlich schon ein perfekter Einstieg in diese Art von authentischem Spiel, ja, der Karl Ratzer.
Ja, absolut.
Wir machen jetzt einen kleinen Blindfold-Test. Ich kann sagen, es ist nicht Karl Ratzer, den wir jetzt hören. Wir hören einfach ein bisschen rein. Christian Havel, Sie haben mir in einem kollegialen Gespräch dazu geraten, doch diesen Gitarristen auszuchecken.
Hank Garland.
Wenn er beim Intro anfängt zu spielen, wenn ich es nicht gewusst hätte, ich hätte sofort geglaubt, er spielt George Benson. Nämlich auch soundmäßig sind sie nicht so weit auseinander, finde ich.
Und der Hank Garland war ein großes, einer der Vorbilder von George Benson. Hank Garland war ja eigentlich ein Country- und Western-Musiker.
Genau, Everly Brothers hat er viel gespielt.
Den hat halt Jazz interessiert und viel hat er nicht aufgenommen. Da gibt es ein Hauptalbum und ich weiß nicht, ob das da auch drauf ist, aber da spielt der Gary Burton als 17-Jähriger mit.
Genau, auch so ein Wunderkind.
Ja, ja. Gary Burton, Vibraphon. Ich weiß nicht, ob der auch hier spielt auf der Aufnahme.
Er spielt hier, Gary Burton, ja.
Okay. Ja, fantastisch, in Garland, unglaublich.
Leider ein sehr tragisches Leben. Ich glaube, er hatte irgendwie einen Unfall, auf jeden Fall konnte er bei einem gewissen Alter nicht mehr wirklich spielen und leider auch ein großes Alkoholproblem in seinem Leben gehabt. Aber wenn wir schon bei der Überleitung sind und ich auch vorher von diesem amerikanischen Stil Jazz zu spielen, wo Jazz eben herkommt, es gibt ja ab und zu Leute, die wollen das irgendwie nicht wahrhaben, dass Jazz aus Amerika kommt. Sie haben eine Trilogie aufgenommen, wo zwei österreichische und zwei amerikanische Jazzmusiker spielen. Und wir hören als erstes einen Jazz-Standard in einer, denke ich, doch ungewöhnlichen Bearbeitung. Leonard Bernstein's Somewhere. Somewhere aus West Side Story, ja, in einer ganz anderen Version, als ich es kenne.
Mir hat das einfach gefallen, dieses Stück, und ich habe halt versucht, nach damaligen Möglichkeiten das in einen jazzigen Kontext zu transformieren.
Ja, wobei der Anfang ist ja dann eher so modal gehalten, dass es dann so, so modern, Mainstream, ja. Jazz-mäßig ja. wird.
Genau.
Während im Original, da ist es halt dann wirklich so ganz süß und dabei ist eine wunderschöne Melodie halt einfach.
Ja.
Vielleicht sollten wir auch noch auflösen. Joris Dudli war der zweite Österreicher am Schlagzeug, der aber...
Der gar kein Österreicher ist eigentlich.
Ja, eigentlich ein Schweizer.
Ja. Und Amerikaner. Er hat auch einen amerikanischen Pass.
Hat ja auch lange in New York gelebt, ja. Und wenn ich das richtig verstanden habe, er hat auch den Kontakt ein bisschen hergestellt zu den amerikanischen Musikern, ja. Eben Dennis Irwin am Kontrabass und John Davis am Klavier. Wie würden Sie beschreiben diesen, ich nenne es jetzt einmal, diesen American Way of Swinging Jazz? Gut, mittlerweile ist das jetzt sowas, was sich weltweit durchgesetzt hat, aber New York ist halt die Welthauptstadt des Jazz. Ich würde sagen, der Unterschied ist, es gibt überall tolle Musiker, aber es gibt wahrscheinlich an keinem Ort der Welt so viele tolle Musikerinnen und Musiker wie in New York.
Würde ich sagen.
Und dieser Druck erzeugt dann wahrscheinlich auch ein besonderes Level des Spiels?
Also für mich war das Erlebnis natürlich New York. Ich war das erste Mal drüben überhaupt zu diesen Aufnahmen in Brooklyn und habe die beiden Musiker, den Dennis Irwin und den John Davis, im Studio getroffen. Wir sind zusammengekommen einen Tag vor den Aufnahmen, am Nachmittag, nur mal, um sich kennenzulernen und die Noten zu verteilen. Damals hat man nichts geschickt und gar nichts. Ich bin mit den ganzen Sachen rübergekommen. Und das war für mich schon unglaublich, diesen Sound zu hören. Also Dennis Irwin, der Bassist, der bei Art Blakey gespielt hat und bei Mel Lewis, Thad Jones Big Band, mit dem Joe Lovano im Nonet gespielt, Grammy nominiert. Also da kann man jetzt viel aufzählen. Ein fantastischer Musiker und Mensch, von dem ich sehr viel gelernt habe, der sehr geduldig mit mir war und ganz lieb. Und wir waren ja auf Tour dann ein paar Mal, einige Jahre, immer nach den Produktionen, den Platten oder CD oder Albumproduktionen. Fantastischer Mensch, leider an Krebs gestorben 2008, weil viel zu spät diagnostiziert, weil die Musiker minimal versichert, nicht genug Geld für ein MRT. Und dann war es zu spät, hat einen Tumor in der Wirbelsäule gehabt. Leider. Aber das war für mich natürlich ein komplett neuer Sound. Das Feeling natürlich in Brooklyn im Studio sitzen mit diesen Herrschaften, und das war schon sehr aufregend.
Was wir jetzt gehört haben, war von dem zweiten Album dieser Trilogie. Ja. Wieso hat das Franz geheißen?
Das ist meinem Vater gewidmet. Franz. Da gibt es ein wunderbares Album von Franz Schmidt. Franz Schmidt, ein Kompositeur aus Tschechoslowakei oder Slowakei. Den hat mein Vater sehr verehrt. Da gab es ein Stück, ich weiß den Namen nicht mehr, aber wir hatten einen LP zu Hause von Franz Schmidt. Ich habe ein Stück da herausgenommen aus diesem Franz Schmidt-Album, ein kleines mit, glaube ich, Streichquartett, das ich umgemünzt habe in eine Suite mit dem Titel Franz meinem Vater eben gewidmet. Und das tat ich aber erst nach seinem Tod. Er ist, glaube ich, 97 gestorben und meine Mutter hat dann immer gesagt, kannst du ihm nicht irgendwas widmen, kannst du irgendwas machen, habe ich dann lange nicht, bis zu diesem Album, wo ich mir dann überlegt habe, dieses eine Stück von dem Franz Schmidt Album für linke Hand Wittgenstein, da werde ich was draus machen und daher eigentlich eine Widmung im Nachhinein an meinem Vater.
Dieses Album war eben damals auch für den Hans-Koller-Preis nominiert. Das erste Album hat It's Never Too Late geheißen und daraus hören wir jetzt Blues for Mauzu. Thank you. Mausu. Wer ist denn Mausu, Christian Haber?
Mausu ist ein Cousin vom Joshi Schneeberger. Und da wir immer wieder bei verschiedenen Proben im Joshis Keller, es sind halt manchmal Verwandte und Freunde runtergekommen. Einer von war der Mausu, der damals unten war und gesagt hat, okay, spür mal irgendwas Bluesiges, ein bisschen mit einem Funk, ein bisschen an Rhythmus. So habe ich halt irgendwie improvisatorisch versucht, ein Thema zu spielen, da unten im Keller. Das hat ihm gut gefallen und das ist es dann geworden.
Die nächste Nummer war für mich eine Art Schock. Christian Havel spielt doch tatsächlich mit einem Effektgerät, Gelsenplage.
Thank you.
Pilzenplage von und mit Christian Havel, der hier doch tatsächlich mit einem sogenannten Autofilter spielt. Das ist so etwas wie ein automatisches Wah-Pedal. Ich zitiere jetzt den Großmeister Karl Ratzer. Ich versuche jetzt eine ganz schlechte Imitation. Der hat in einem Interview, das ich mit ihm geführt habe, einmal gesagt: Effektgeräte sind Produkte der Einsamkeit. Auf die steckt man drauf, wenn einem nichts mehr einfällt.
Ja, ist nicht schlecht.
Aber es passt zu den Gelsen, passt halt dieser Sound wirklich sehr gut, ja, dazu.
Die Frösche sind das, die die Gelsen versuchen zu schnappen mit ihren langen Zungen.
Aber Sie haben ja, während das gelaufen ist, gesagt, das war mehr oder weniger Zufall, weil das war auch ursprünglich nicht geplant, dass der John Davis auf dem Fender Rhodes spielt.
Nein, das Klavier war nicht in bester Verfassung an diesem Tag und John hat ein bisschen die Nase gerümpft und weil dort ein Fender Rhodes gestanden ist, habe ich mir halt gedacht, wenn du Lust hast, spiel am Fender Rhodes. Hat er dann und damit hat sich auch alles ein bisschen geändert. Dadurch ist der Sound anders gewesen, alles war anders.
Weil wir das am Anfang von dem Interview vergessen haben, es gibt ja eben einen Konzerttermin mit Laurie Williams, ja, kommende Woche.
Genau, kommende Woche, eine Woche, ich glaube vom 13. bis 18. Juli, Workshop in Poisdorf, Jazz-Workshop, wo die Laurie Williams auch Gesang unterrichtet und der Renato Kiko Klavier unterrichtet, der Milan Nikolic den Bass macht. Der Joris nicht Schlagzeug, der hat keine Zeit für diese Woche, das macht der Mario Gonzi. Daniel Nösig spielt Trompete, also ganz fantastische Musiker dort. Und am 18. in dieser Woche in Poisdorf, im Jazzclub dort, wenn das Wetter gut ist, Open Air, gibt es ein Konzert der Dozenten mit der Laurie Williams.
Wir hören jetzt noch eine Aufnahme. Ich kann mich erinnern, Sie haben einmal gesagt, dass es Ihnen lieber sei, eher so eine Live-Situation und das Studio ist oft ein bisschen steril für Sie, aber das betrifft jetzt nicht diese Aufnahme, die Sie zusammen mit Erwin Schmidt an der Orgel und Mario Gonzi gemacht haben.
In Obing in Bayern, ein Studio, das eine Hammond-Orgel zur Verfügung gehabt hat und wo wir praktisch wie, also eigentlich im Live-Setting gespielt haben. Kopfhörer nicht aufgesetzt, wir haben uns alle gesehen und gehört. Und das ganze Produkt, dieses Album, ist ein Album von Erwin Schmidt mit dem Titel. Der Titel ist Moving von dem Album und das ist die Titelnummer. Wir konnten das dort mehr oder weniger live einspielen.
Erwin Schmidt, Komposition Moving. Der Gast dieser Ö1 Jazznacht, Christian Havel, hat Gitarre gespielt und Mario Gonzi Schlagzeug. Christian Havel, auf jeden Fall vielen Dank fürs Kommen.
Hat mir großen Spaß gemacht.
Nach den Mitternachtsnachrichten geht es in der Ö1 Jazznacht swingend weiter. Da hören wir nämlich Frank Sinatra at the Sands.